Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann und möchte gleich am Anfang sagen, dass wir am Ende sehr gern noch über Fragen sprechen können, die ihr habt. Da würde ich mich sogar sehr freuen. Ich habe gestern Abend meinen 4.192. Hauskreis gehabt. Kleiner Spaß. Aber ich habe heute gedacht, so mal Pi mal Daumen irgendwie. Meinen ersten Hauskreis habe ich im Januar 1980 gemacht und seitdem immer. Und da komme ich wirklich auf einige schöne 1.000. Und ich muss sagen, ich bin begeistert von Hauskreisen wie am ersten Tag. Bei dem allerersten Hauskreis, bei dem ich, den ich selber geleitet habe, da war ich 3 Monate gläubig etwa, hat danach meine verstorbene Frau Bärbel 2 Freundinnen, das waren Zwillings, also Mädchen, die Zwillinge waren, zum Herrn geführt. Die waren angesprochen durch den Bibeltext und sie hat ihnen dann noch den Rest gegeben. Und in meinem Zimmer oder im Nebenzimmer sind sie zum Glauben gekommen und sind heute noch beim Herrn dabei. Das ist einfach ich habe einfach gesehen, was das für großartige Möglichkeiten hat. Und ich möchte einfach aus dieser Erfahrung ein bisschen was erzählen, von Vorteilen, Möglichkeiten und auch von Voraussetzungen. Viele Gemeinden, aber ich glaube, das muss ich hier nicht sagen, haben echt ein Problem mit Hauskreisen, weil das so, denken sie, ja, da weiß man nicht, was gemacht wird. Also da gibt es irgendwie Älteste und einige Kreise sind so irgendwo im Niemandsland, wo keiner Einblick hat. Ich spreche heute Abend von solchen Hauskreisen, die einfach vorgegeben werden ein Stück weit und in denen Leiter, Verantwortliche einfach dabei sind. Es gibt so ein paar Kernwerte der Gemeinde, da bin ich sicher, dass ihr das genauso seht. Die lesen wir in der Apostelgeschichte 2,42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und mein Herz schlägt einfach fürs Evangelium, ich muss immer noch den Vers 47 dazu nehmen, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Und daraus ergeben sich dann eben diese Kernwerte, die ganz bestimmt euch auch wichtig sind. Lehre, Gemeinschaft, Brechen des Brotes, Gebete, Evangelisation. Und ich finde, dass wir die sehr, sehr gut umsetzen können in Hauskreisen, die so funktionieren. In unserer Gemeinde, die 1985 begonnen wurde, durch einen Hauskreis, den ich damals geleitet habe, war damals 6 Jahre gläubig, war 26 Jahre alt, bin zum Ältesten ernannt worden von der Muttergemeinde in Bad Neustadt, kennt ihr sicher an der Saale, und seit 85 bin ich da als Ältester tätig, 36 Jahre inzwischen. Und wir haben 92 Hauskreise angefangen und es sind einfach gemeindeorientierte Hauskreise von der Gemeinde her zur Gemeinde hin führend. Und uns ist es durch unsere Hauskreise ziemlich gut gelungen, unsere Gegend irgendwie ein Stück weit zu evangelisieren, aber auch irgendwie abzudecken mit Gemeinden. Es kommen zu uns aus drei Landkreisen außerhalb von Bad Kissingen Leute zu uns, weil es nicht so viele Gemeinden bei uns gibt, ähnlich wie bei euch. Und wir haben an vielen Orten haben wir einfach Hauskreise installiert. Und ganz am Anfang war das auch ein Gedanke, geografisch das einfach ein bisschen aufzuteilen, dass da, wo Geschwister wohnen, auch Hauskreise zusammenkommen und dass man da auch Leute einladen kann. Ja, das ist einfach eine richtig gute Sache. Und ich glaube, dass es bei euch auch so ist, dass ihr Leute erreichen könnt. Und wir sind also von Bad Neustadt sind wir entstanden, dann hat es in Bad Kissingen angefangen, dann haben wir in Hammelburg eine Tochtergemeinde gründen können, die leider nach 20 Jahren aufgehört hat zu existieren durch bestimmte Umstände, mit denen wir jetzt nichts zu tun hatten in Kissingen. Wenn wir in die Bibel schauen, und das finde ich sehr begeisternd, dann sehen wir von Anfang an natürlich, dass in den Häusern, nicht nur im Tempel, sondern auch in den Häusern gelehrt wurde. Sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Ganz am Anfang schon. Paulus spricht auch mal davon in Kapitel 20, als er zu den Ältesten von Ephesus spricht: Ich habe nichts zurückgehalten von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, da ich sowohl Juden als Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte. Ich habe ein großes Herz sowohl für Hauskreise, die für Gläubige hauptsächlich da sind, als auch für evangelistische Hauskreise. Gestern Abend hatte ich den evangelistischen, und also den mache ich wöchentlich seit 5 Jahren. Vorher, die letzten 30 Jahre, haben wir es meistens zweiwöchentlich gemacht, aber der ist so wichtig, und es sind einfach auch eine ganze Reihe Junggläubiger dabei, dass es mir wichtig ist, den jede Woche zu machen. Also ich habe immer Dienstagabend Ältestentreffen, Mittwochabend den evangelistischen Hauskreis, Donnerstag den anderen, Freitag bin ich relativ oft unterwegs, also so unter dem Jahr. Und ja, im Moment habe ich noch Montag 14-tägig so ein Webinar über evangelistischen oder missionarischen Lebensstil. Ich liebe es einfach, Leuten was weiterzugeben, mit Leuten zusammen was zu, also einfach zu verstehen, wer Jesus ist, was er von uns will, und Gemeinschaft zu erleben, die ich bis zum heutigen Tag als wirklich besonders erlebe. Und einfach an der Stelle, ihr kennt euch da bestimmt aus. Ich habe manches Mal gefragt, wisst ihr, wann, in welchem Jahr etwa es die erste Kirche gab, die erste christliche Kirche, ein Gebäude, wo Christen sich getroffen haben, die als Kirche benannt wurde. Wisst ihr, wann das war? Ungefähr. Ganz genau. Etwa um 320, also im 4. Jahrhundert. Vorher haben sich Christen, weil der christliche Glaube eine unerlaubte Religion im Römischen Reich war, bis zu diesem Toleranzedikt von ich glaube, Theodosius im Jahr 313, durften sich Christen nicht in irgendwelchen Gebäuden, die dafür da waren, versammeln. Sie haben sich immer in Privathäusern getroffen, vielleicht auch mal im Wald oder so. Also versteht ihr, dass wir solche Gemeindehäuser haben oder so? Das ist kein Gedanke gewesen, der in den ersten 3 Jahrhunderten in irgendeiner Weise da war. Und ich habe den Eindruck, ich glaube, was du vorhin gesagt hast, Mike, dass wir echt so in den letzten Jahren oder Tagen sind. Und ich glaube, dass es einfach schwieriger wird, unseren Glauben öffentlich zu leben. Und deswegen denke ich, gerade in unserer Zeit ist es umso wichtiger, also wir reden als Älteste auch immer wieder darüber, mit Hauskreisen ist man einfach richtig gut aufgestellt. Aber das war, in Häusern hat sich der Glaube verbreitet, von Anfang an, die ersten paar Jahrhunderte, und es war sehr, sehr effektiv. Ich möchte euch 12 Vorteile und Möglichkeiten der Hauskreisarbeit sagen. Und Hauskreis ist einfach eine Methode, ein biblisches Prinzip umzusetzen. Das müssen wir irgendwie verstehen. Manche sind, also ich bin viel in Brüdergemeinden unterwegs, manche kleben an der Bibelstunde, als wenn es in irgendeinen Vers gäbe, im 1. Korinther Kapitel 18, Vers 5, trefft euch Mittwochabend um 7:30 im Gemeindehaus, habt eine Dreiviertelstunde Wortbetrachtung und dann noch 30 Minuten Gebet und dann redet noch eine Viertelstunde und dann geht heim. Steht aber da nicht. Ja? Die Bibel gibt uns Ziele vor, was wir erreichen sollen. Zum Beispiel, naja, da kommen wir später noch drauf zurück. Und Hauskreise sind eine Methode, diese Ziele zu erreichen, Prinzipien umzusetzen. Das, was ich vorhin gesagt habe, ne? Gemeinschaft, Gebete, ob man Brotbrechen in den Hauskreisen feiert, ist eine Frage, die jede Gemeinde entscheiden muss. Evangelisation. Und Lehre der Apostel natürlich. Wir wollen uns mit dem Wort Gottes beschäftigen zusammen, aber darauf komme ich noch. Ein wesentlicher Vorteil ist, dass in einem Hauskreis eine persönliche Atmosphäre herrscht, in der eine größere Entspannung möglich ist, in der man einfach lieber lernt und besser lernt. Wenn es einem gut geht, wenn man sich wohlfühlt, dann ist man irgendwie offener für Gottes Wort. Also das ist meine jahrzehntelange Erfahrung. Man kann viel besser auf Einzelne eingehen, weil der Kreis kleiner ist. Ist ganz klar, als wenn man mit 50 Leuten irgendwie eine Bibelbetrachtung macht, wo 3 oder 5 Leute reden und die anderen zuhören. Vermittlung von Familie, das ist heutzutage wichtiger denn je, weil viele Familien einfach auseinanderfallen, leider auch in christlichen Kreisen. Und wir hatten in unserem Kreis, also wenn ich jetzt kurz reflektiere, gestern Abend waren neben mir noch 5 Frauen da, einige konnten einfach nicht, wenn da alle kommen, sind wir 18, aber es kommen, das passiert sehr selten. Eine Frau hat einen Mann, der nicht gläubig ist, eine Frau ist Witwe, eine Frau ist geschieden, ist ganz junggläubig, ist zum zweiten Mal geschieden und eine war verheiratet. Also das ist für viele Alleinlebende, und es gibt einfach in unseren Gemeinden viele, die Singles sind oder verwitwet oder geschieden, ist es so wichtig, und die können Gemeinde als Familie irgendwie verstehen, und das ist ein so wichtiger Gedanke für mich. Vor 25 Jahren war ich mal in Kalifornien in der Gemeinde von John MacArthur und da in Los Angeles. Wir haben da Leute besucht, weil wir 1991 war ich mit meiner Familie mal für ein Dreivierteljahr in Nordkalifornien in der Nähe von San Francisco zu einem christlichen Trainingsprogramm, das William McDonald und Gene Gibson irgendwann angefangen haben, die damals Lehrer waren. Und wir haben einfach Freunde besucht, die wir dort gefunden hatten, und haben dann gesagt, wir wollen uns diese Gemeinde mal anschauen, so meine Mega-Church irgendwie. Wir waren damals, unsere Gemeinde bestand damals aus ungefähr 60 Leuten. In dieser Gemeinde waren 3 Gottesdienste am Sonntag, 9 Uhr, 11 Uhr, 18 Uhr, wir waren 11 Uhr da. Und der Chor bestand aus 80 Leuten. Ich habe gedacht, wäre schön, wenn unsere Gemeinde aus 80 Leuten bestünde. Der Chor bestand aus 80 Leuten, das Orchester aus 15 Leuten. Hammermäßig. 3.500 Leute waren ungefähr da. Und danach standen ganz viele Leute in kleinen Gruppen rum und haben ganz lebhaft miteinander geredet. Und es hat mich total verwundert. Und ich habe den Bruder neben mir gefragt, der wohl schon länger da war, das musst du mir jetzt mal erklären, so eine Riesengemeinde, und ich empfinde einfach eine total gute Gemeinschaft. Und seine Antwort werde ich nie vergessen. Er sagte, naja, wir haben 900 Hauskreise. Eine Gemeinde, die damals aus 10.000 Gliedern bestand, hatte 900 Hauskreise. Das war seine Antwort darauf, und ich muss sagen, je länger ich darüber nachdenke, und es sind jetzt schon 25 Jahre her, desto plausibler scheint mir das. Ja, also je größer eine Gemeinde wird, desto wichtiger ist, dass man eine Kleingruppenstruktur hat, in der man Familie leben kann. Weil welcher Begriff wird für Christen am meisten verwendet im Neuen Testament? Ihr sagt es mir. Ha? Ja, wenn man angesprochen wird im Neuen Testament. Ha? Geschwister, ganz genau. Das bedeutet doch, wir sind eine Familie. Wir haben einen Vater und sind untereinander Geschwister, Kinder Gottes, aber halt diese Betonung auf Geschwister. Wo kann man das besser leben als in einem Kreis, wo man sich wirklich kennt, wo man am Leben des anderen teilnimmt? Aber dazu gleich mehr. Das ist für mich einer der wichtigsten Punkte, dass man eine Möglichkeit hat der seelsorgerlichen, ja, Betreuung ist vielleicht zu viel gesagt, aber des seelsorgerlichen, im Englischen würde man sagen Engagement, Anteilnahme, will ich mal sagen, der seelsorgerlichen Anteilnahme aneinander, sowohl bei Schwierigkeiten als auch präventiv. Ich leite das unter anderem ab von diesem Wort in Kolosser 3, Vers 16, da heißt es, das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt oder ermuntert euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, singt Gott in euren Herzen in Gnade. Hier steht, dass wir als Geschwister, also das ist das Prinzip oder das ist das Ziel. Das Wort des Christus soll reichlich in uns wohnen. Hauskreise sind meiner Meinung nach eine großartige Möglichkeit, es zu tun, dass wir einander gegenseitig lehren und ermahnen, ermutigen, trösten können. Das spielt so eine große Rolle, und das liebe ich so, dass das immer wieder passiert auf einer regelmäßigen Ebene. In einem anderen Vers wird es mal so ausgedrückt, auch im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 12 und 13. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Ich finde es toll, dass die Bibel so eine Kleiderordnung kennt. Das sind die Kleider, die wir tragen sollen. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, Vergebungsbereitschaft und auch einander zu ertragen. Stellt euch vor, in so einer Atmosphäre, da ist man doch gern, wo mich andere ertragen, wenn ich mal irgendwie schlecht drauf bin vielleicht, wo andere mir mit Güte, mit einem Erbarmen begegnen, mit Milde, mit Demut, mit Langmut, mir auch vergeben, wenn mir mal ein dummes Wort rausrutscht und ich mal jemanden verletze. Da kann ich wachsen, da kann ich irgendwie Wurzeln bekommen im Wort Gottes, in der Gemeinschaft. Und da macht es mir Freude zu sein, weil ich da Familie erlebe. Da erlebe ich Familie Gottes. Und es geht eben nicht, wenn ich sonntags irgendwo hinkomme, Viertelstunde da bleibe, einen Kaffee trinke und wieder heimgehe. Das passiert dann nicht. Da kann ich mir auch einen Gottesdienst im Internet anschauen. Versteht ihr? Aber das hat einfach was mit einer Anteilnahme am Leben zu tun. Und das bringt uns geistlich weiter. Deswegen denke ich, ist ein Hauskreis ein Ort, an dem man Seelsorge aneinander oder, wie es mal jemand genannt hat, Basisseelsorge im Hauskreis erleben kann. Dass wir einfach verstehen, der andere interessiert mich, der geht mich was an. Wie es dem geht, interessiert mich. Es ist mir nicht egal, was der für ein Gesicht hat, wie der da sitzt. Ich frage nach, hast du heute einen schwierigen Tag gehabt? Oder, na, du musst was Tolles erlebt haben, wenn du so strahlst, erzähl mal. Versteht ihr, das ist so großartig. Das ist der Ort, an dem man Christsein praktisch leben und erleben kann, und wo wir wirklich involviert sind in das Leben der anderen. Einer der Dinge, die mich ganz besonders faszinieren an Hauskreisen. Ein fünfter Punkt ist, dass man Lehre vermitteln kann durch Interaktion. Vorbereitung vorausgesetzt, was meine ich damit? Wir haben seit vielen, vielen Jahren, ja seit Jahrzehnten praktisch, weil wir das schon 30 Jahre machen, wir geben über den Bibeltext, über den wir in der Regel reden, gelegentlich nehmen wir auch mal lesen wir ein Buch zusammen, aber hauptsächlich lesen wir irgendein biblisches Buch zusammen. Ein paar von uns bereiten Fragen vor und dann schicken wir die eine Woche vorher per E-Mail rum oder ein paar Tage vorher, dann können sich die Leute anhand von 5, 6, 7 Fragen mal mit dem Text beschäftigen. Da freuen sich die allermeisten drüber, nicht jeder Einzelne macht's, aber nach meiner Erfahrung machen das 70% der Geschwister, dass sie sich den Text anschauen, sich mal eine Stunde hinsetzen und die Fragen helfen ihnen, über den Text nachzudenken. Vielleicht steht ein schönes Zitat noch dabei oder vielleicht auch mal eine einzelne Erklärung. Und dann redet man darüber. Und es bleibt so viel mehr hängen. Also das ist einfach eine Weisheit, eine Erkenntnis aus der Didaktik, dass was ich selbst sage, prägt sich wesentlich besser ein, als was ich nur höre. Und wenn der Gesprächspartner versteht, um was es geht, dann wird er Fragen stellen. Er ist nicht der Antwortgeber, sondern er ist der Fragensteller. Also so verstehe ich mich. Und wo ich denke, ich müsste ein paar Hintergründe bringen, dass die Leute den Bibeltext besser verstehen, haue ich ein paar Hintergründe rein, aber ich stelle vor allem Fragen, weil ich gern möchte, dass die Leute selbst auf die Antworten kommen. Weil wenn sie das dann aussprechen, prägt sich das viel mehr ein. Ein sechster Punkt, die Motivation zur Vorbereitung ist leichter, weil man sich einfach beteiligen kann, als wenn man irgendwie in eine größere Gruppe kommt, wo ein paar so Kurzvorträge halten. Ist ja logisch. Man kann Geschwister im Lehr- und Hirtendienst, wenn man einfach merkt, da ist eine Schwester, die hat eine seelsorgerliche Begabung, dann ist es total gut, es zu fördern. Oder da ist ein Bruder, der hat eine Lehrbegabung, ich nehme den mit rein. Das ist echt was richtig Gutes. Schließlich wird Gemeinde überschaubarer, je größer sie wird, und betreubarer durch Hauskreise. Man versteht einfach, wenn da jemand dabei ist, irgendwie abzudriften. Und das hat uns jetzt durch Corona, das war wirklich richtig schlimm für uns, dass wir von manchen Geschwistern wenig wissen. Und wir können nicht alle irgendwie besuchen, wir können nicht alle nachgehen. Vorher waren Ich habe immer gesagt, so etwas wie 85% unserer Geschwister waren zu irgendeinem bei irgendeinem Hauskreis dabei. Und die Hauskreisleiter hatten einfach die Aufgabe, dein Auge drauf zu haben. Und das ist jetzt irgendwie alles schwieriger geworden. Neuntens, Freundschaften werden gefördert, unter anderem durch das Gespräch am Ende der Stunde in gemütlicher Runde. Die Geschwister genießen das, einfach noch eine Stunde oder anderthalb da zu sein und sich einfach auszutauschen, nachdem wir, ich sage mal, eine reichliche Stunde über das Wort Gottes geredet haben und da schon irgendwie unseren geistlichen Tank aufgefüllt haben. Integration von Neubekehrten in die Gemeinde ist viel leichter möglich, als wenn die nur sonntags eine Predigt hören. Das ist definitiv so. Sie können einfach Ihre Fragen stellen. Das ist total gut. Hauskreise sind auf Wachstum hin ausgelegt. Wir haben irgendwann mal einen Hauskreis in Hammelburg angefangen. Das ist aus einem Nacharbeitskreis entstanden. Dann gab es einen zweiten Hauskreis. Dann hat Gott uns das aufs Herz gelegt, für Gemeindegründung zu beten und das einfach anzugehen. Und 5 Jahre später haben wir dann erleben dürfen, dass in Hammelburg auch eine Gemeinde entstanden ist, auch durch Hauskreise. Und das ist der Punkt, ein Hauskreis kann eine Zelle sein für eine Gemeinde. Neugründung. Worum geht's? Was ist das große Ziel, das Gott im Sinn hat? Ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, es darzustellen. Man könnte über Römer 8 reden. Aber Paulus bringt es mal so auf den Punkt in Kolosser 1. Ihn, Christus, verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen. Irgendwie, das ist einfach Elberfelder, da steht ein Wort, das viel mehr bedeutet als, wir denken ja bei Deutschen, bei Ermahnen an das, aber das kann genauso gut mit ermutigen, ermuntern, trösten irgendwie übersetzt werden. Das heißt eigentlich jemanden zur Seite rufen. Indem wir jeden Menschen ermahnen, ermutigen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, und das ist das Ziel, das Paulus im Kopf hatte, und ich habe das auch im Kopf für mein eigenes Leben und für das Leben der Geschwister, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Es geht um die Christusähnlichkeit. Das müssen wir einfach auf dem Schirm haben. Und dann passt es. Also das waren die Vorteile und Möglichkeiten von Hauskreisen, die mich sehr faszinieren. Jetzt möchte ich euch so schlaglichtartig noch ein paar Voraussetzungen nennen, insgesamt 5. Ein guter Hauskreis funktioniert nur gut, wenn gute Hauskreisleiter da sind. Die sollten verbindlich sein. Ich finde es ideal, wenn ein Hauskreis mit 2 Leuten besetzt ist, mit 2 Leitern. Und es wäre super, wenn einer so ein seelsorgerliches Anliegen hätte, vielleicht der andere ein lehrmäßiges Anliegen, manchmal kommt es auch zusammen. Aber dieser Vers aus 1. Petrus 5, den finde ich so schön. Hüte die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern bereitwillig. Nicht als die da herrschen über die ihnen anvertrauten Anteile der Herde. Finde ich eine ganz interessante Ausdrucksweise, Anteile der Herde. Für mich ist ein Hauskreis so ein Anteil der Herde, sehr überschaubar, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Soll ein Hauskreisleiter sein, ein Vorbild für die Geschwister und einer, der sie auf dem Herzen hat. Der einfach sieht, dass er für sie zuständig ist. Und dass er das gern macht, nicht aus Zwang. Und nicht um irgendwie eigenen Gewinn davon zu haben, sondern ihnen einfach zu dienen. Gute Hauskreisleiter sollten auch mindestens lehrfähig sein. Und da möchte ich einfach gern was sagen. Dieser Vers, wir hören manchmal zu früh auf, wenn wir diese Verse zitieren. Das ist ja das, wo wir die Inspiration der Schrift ganz deutlich sehen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, das heißt ja wörtlich Gott gehaucht und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Wozu soll das gut sein? Das ist jetzt wichtig, das ist das Ziel. Damit der Mensch Gottes vollkommen sei, das, was der Paulus an den Kolossern sagt, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Wir sollen in unserer Kapazität, Gutes zu tun, wachsen. Gott ist gut und Gott tut Gutes und wir Christen sollen auch einfach gute Werke tun, die Gott vorher bereitet hat. So lesen wir es im Epheserbrief mal. Das ist so wichtig. Also es muss immer um die Anwendung gehen. Die Geschwister müssen heimgehen und jeder muss wissen, wie kann ich das, womit wir uns heute beschäftigt haben, was bedeutet das für mein Leben? Was bedeutet das für mein Leben? Wir haben gestern Abend über die Kreuzigung geredet, weil wir gerade im Johannesevangelium sind und ziemlich am Ende Johannes 19. Und ich stelle zum Schluss immer die Frage, was nimmst du mit? Was nimmt jeder mit? Und dann sagen immer ein paar was. Das ist so wichtig irgendwie. Jesus geht diesen Weg freiwillig. Das sieht man so deutlich im Johannesevangelium. Er macht es ganz bewusst für uns. Eine Anwendung war einfach, ich liebe diesen Gott, der sich selbst hingegeben hat, der diesen brutalen Weg irgendwie für uns geht, der es echt aus Liebe tut. Und ich möchte mir von seiner Hingabe was abschauen. Also versteht ihr, es ist wichtig, einfach was mitzunehmen. Wir dürfen nicht nur unseren Kopf mit theologischer Erkenntnis füllen. Das wäre wirklich eine fehlgeleitete Sache. Das Wort Gottes ist uns gegeben, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Lehrfähig heißt auch, Paulus sagt es mal dem Titus, der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Und ich möchte einfach so als wichtigen Kernsatz hier sagen, gesunde Lehre bringt gesundes Leben hervor. Wenn nicht gesundes Leben hervorgebracht wird, dann war die Lehre auch nicht gesund. Davon bin ich echt überzeugt. Du kannst es an den Früchten irgendwie sehen. Eine andere Sache, Hauskreisleiter sollten vorbildlich sein. Das heißt übrigens nicht perfekt sein, aber man soll an ihrem Leben was sehen, dass sie Gott an sich arbeiten lassen, dass sie sich was sagen lassen. Ja, das soll eine Offenheit da sein, eine Transparenz, eine echte Anteilnahme. Das wäre schön, wenn man das sehen würde. Gute Hauskreisleiter sind teamfähig und lernfähig. Sie lassen sich was sagen. So wichtig. Sind offen für konstruktive Kritik und lernen von Rückmeldungen. Wie viel haben wir uns gegenseitig Rückmeldungen gegeben in den ersten 10 Jahren oder so? Und wir haben damit auch nicht wirklich aufgehört. Wie bekommen wir gute Hauskreisleiter? Leider fallen sie nicht vom Himmel. Fred Colvin habe ich mal diese Schritte gehört, die hat er wahrscheinlich auch irgendwo abgeguckt. Ganz großartige Sache, ganz einfach, kannst du anwenden auf alles Mögliche. Ich mache etwas und du schaust mir zu. Ich mache etwas und du hilfst mir. Du machst etwas und ich helfe dir. Du machst etwas und ich schaue dir zu. Also so kann es einfach gehen. Ich sehe jemanden, der ist vielleicht irgendwie begabt und das habe ich wirklich etliche Male gemacht. Ich sage, Mensch, schau mir mal genau zu und gib mir eine Rückmeldung danach. Weil wenn dir jemand mir eine Rückmeldung geben muss oder soll, dann muss er genau hingucken, wie ich irgendwas mache. Irgendwann beziehe ich ihn mit ein, hilft mir, vielleicht machst du mal eine Einleitung oder so. Und dann der dritte Schritt ist, ich bereite mal die Stunde vor mit dir zusammen und dann leitest du mal die Stunde, moderierst du mal die Stunde und ich helfe dir, wenn du irgendwie ins Schwimmen kommst, ich bin da und kann da mit rein. Und dann machst du was und ich schaue dir zu, gebe dir eine Rückmeldung und irgendwann bist du selbstständig. Und wenn der Kreis größer wird und der geteilt werden muss, dann übernimmst du einen Teil, ich einen Teil. Und dann bilde ich den nächsten aus. Es funktioniert wirklich, wenn wir das so machen. Ein Hauskreisleitertreffen halte ich für was ganz Wichtiges. Da sollen seelsorgerliche Fragen, lehrmäßige Fragen besprochen werden. Das haben wir viele, viele Jahre gemacht und es war immer gut. Das ist in der brüderlichen Atmosphäre, war das immer, da war viel Offenheit da, viel Ehrlichkeit, eine sachliche Auseinandersetzung über irgendwelche Dinge, über die wir vielleicht unterschiedlicher Meinung waren. Und Einmütigkeit war uns als Älteste immer unglaublich wichtig bei der ganzen Sache. Gute Gastgeber sind so die dritte Voraussetzung für effektive Hauskreise. Die sollten treu sein, liebevoll. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, sagt Petrus. Eine anhaltende Liebe, die eine Menge von Sünden übrigens auch bedeckt. Aber das ist eine Liebe, die belastbar ist. Das Wort, das da steht, ist ein ganz interessantes Wort. Das heißt ausgestreckt. Und das ist wirklich eine, also ich bin total begeistert. Ich habe mal eine Hochzeitspredigt darüber gehalten und habe mich deswegen mit diesem Wort beschäftigt. Das ist einfach eine Liebe, die belastbar ist, anhaltend, die nicht gleich aufgibt. So eine Liebe brauchen wir. Und die sollen wir vor allen Dingen untereinander haben. Und das können Gastgeber, natürlich auch der Hauskreisleiter, sollten das praktizieren. Gute Gastgeber sind unkompliziert, sind flexibel und sind gastfrei ohne Murren, wie es uns 1. Petrus 4, Vers 8 sagt. Und Gastfreiheit ist wirklich so wie ein verlängerter Arm der Liebe. Also es ist ein Ausdruck von Liebe, wenn, was weiß ich, ein Ehepaar, vielleicht auch ein Einzelner, so ein Hauskreis beherbergt. Der vierte Punkt ist, eine klare Zielsetzung soll den Hauskreis haben. Irgendein Philosoph hat mal gesagt, der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht noch immer geschwinder als der, der ohne Ziel umherirrt. Und ich muss ihm 100% Recht geben. Ja, wir müssen wissen, wo wir hingehen wollen. Und Hauskreise sollten eine klare Zielsetzung haben. Was könnten Ziele sein? Biblische Lehre erarbeiten und vermitteln natürlich. Gemeinsames Gebet, wie kostbar. Gemeinschaft. Spezielle Fragestellungen, wir hatten immer wieder über die Jahre Ehepaarkreise, auch mal ein Kreis für Kindererziehung oder Frauenkreise, Männerkreise, Nacharbeitskreise für Junggläubige, evangelistische Hauskreise. Es muss einfach klar sein, was die Zielsetzung ist und dann weißt du auch, ob du noch auf der richtigen Spur bist. Natürlich sollten wir bei allem die Gefahr der Abkapselung vermeiden. Was kann man dagegen tun? Ich glaube, indem man die Themenstellung durch den Leitungskreis irgendwie vorgibt, und dass man ein Hauskreisleitertreffen hat, wo man einfach merkt, Mensch, macht sich da ein Hauskreis vielleicht selbstständig, vielleicht geht's da darum, dass man gegen die Gemeinde arbeitet oder irgendwas. Das darf natürlich nicht sein und da muss man wachsam sein, dass es einfach noch in die richtige Richtung geht. Zum Schluss ein persönliches Statement von mir, warum ich Hauskreise liebe. Ich glaube, dass wir im Hauskreis den Bedürfnissen des Menschen in seiner Gesamtpersönlichkeit begegnen. Der Mensch besteht aus Leib, Seele und Geist. Ja, das kann man, gibt's so, also da kann man vielleicht drüber streiten, aber ich glaube, ich will einfach ein paar Worte dazu sagen, was ich damit meine. Ich fange mal mit dem Leib an. Einmal im Quartal feiern wir zum Beispiel ein schönes Hauskreisfest. Das ist bei uns ein fester Bestandteil der Hauskreise. Viermal im Jahr Hauskreisfest. Da haben wir keine biblische Betrachtung und haben auch keine längere Gebetszeit, sondern da treffen wir uns und essen und trinken was richtig Gutes. Genießen die Gemeinschaft, sind 3-4 Stunden zusammen und freuen uns einfach an der Gemeinschaft und an gutem Essen und Trinken. Und genießen das. Und das ist einfach schön. Und natürlich gibt es auch nach dem Hauskreis immer was zu knabbern. Und vielleicht mal einen Kuchen. Wenn jemand Geburtstag hatte, dann bringt er was mit. Das ist einfach schön. So, das ist einfach was für den Leib. Für die Seele, die Lieder, die wir am Anfang singen, die Gemeinschaft, die freundliche, herzliche, liebevolle Atmosphäre, das tut einfach der Seele gut, die Gespräche, die man miteinander hat, den Spaß, den wir miteinander haben. Es gab Hauskreise, da habe ich Tränen gelacht, weil eine Schwester unglaublich lustige Sachen aus ihrem Leben erzählen kann. Und es einfach total schön ist, so Gemeinschaft zu erleben und Familie Gottes zu erleben. Wir gehören zusammen, teilen unser Leben, lassen an den anderen reinschauen. Und es ist sowas Kostbares. Und dann für den Geist, dieser wunderbare Austausch über Gottes Wort, das gemeinsame Gebet, das wirklich vor Gott zu stehen, Gott anzubeten, Gott unsere Anliegen zu bringen, nachdem wir vorher über Gebetsanliegen ausgetauscht haben. Ich empfinde es, ich würde wirklich sagen, jedes einzelne Mal als wirklich ein ganz großes Vorrecht, sowas erleben zu dürfen. Und mir hat mal jemand gesagt, der vor einem Jahr oder so im Haus oder innerhalb der letzten 12 Monate, sage ich mal, zum Glauben gekommen ist, der sagt, man kann sich irgendwie dem gar nicht entziehen, Also du bist so begeistert vom Wort Gottes, dass man, das steckt einfach an. Ja, also ich glaube, dass das das Allerwichtigste ist für euch, die ihr vielleicht einen Hauskreis leitet, dass man bei euch einfach abspürt, das nutzt sich nicht ab, wenn ihr über Gottes Wort redet und wenn ihr Gemeinschaft habt, sondern dass ihr begeistert seid von dem, was Gott da für Möglichkeiten reinlegt. Und nicht nur über das Wort Gottes zu reden, sondern auch miteinander zu reden, miteinander Gemeinschaft zu haben, miteinander zu beten. Gelegentlich haben wir beim Hauskreisfest auch, und ich glaube, die Urkirche hat es auch so gemacht, einfach nach dem schönen Essen auch Brot und Traubensaft oder Wein rumgehen lassen und haben das Abendmahl da gefeiert und haben uns total gefreut. Das ist was sehr, sehr Besonderes und wir dürfen echt begeistert sein. Und wenn wir begeistert sind, dann sind die Geschwister auch begeistert dabei. Gestern Abend kam eine Frau zum ersten Mal, die ist vor einem Jahr, ist ihr Mann gestorben, ist kurz vor seinem Tod zum Glauben gekommen. Und die hat echt ein schwieriges Jahr hinter sich, ist so Mitte 50. Und sie hat sich sehr, sehr wohl gefühlt und hat gesagt, ich will auf jeden Fall wiederkommen. Es war ein richtig schöner Abend. Sie ist richtig aufgeblüht und aufgelebt. So müssen Hauskreise sein. Ja, dass wir einfach das, was Gott in uns reingelegt hat, bergen, dass wir das ans Licht bringen. Und dann wird, da bin ich sicher, Gott geehrt und die Menschen haben echt ganz viel davon. Ende der Rede, jetzt seid ihr dran, wenn ihr mögt. Mit Fragen oder Ergänzungen oder was auch immer.
Erarbeitet habe zu den Texten. Können wir die haben?
Klar, habe ich mit dem Mike schon kürzlich am Telefon gesagt, bringt das nächste Mal einen Stick mit und ich überspiele euch das alles. Danke. Ja, ich habe wirklich seit Jahrzehnten Sachen gesammelt und da ist einiges zusammengekommen.
Vielleicht könntest du noch ein bisschen mehr einfach über das Thema sprechen, Hauskreisleiter zurüsten, also neue Hauskreisleiter zurüsten, welche, ich meine, du hast schon in der Kurzfassung gesagt, aber ja, ehrlich gesagt, weil ich oder wir uns vielleicht da auch schwer getan haben in der Vergangenheit, einfach so ein bisschen aus deiner Erfahrung, wie das funktioniert hat, vielleicht auch was nicht funktioniert hat, wie gut, ja, hat es geklappt und was war besonders wichtig in der Zurüstung und dann vielleicht sogar mal in der Teilung von dem Kreis, weil wir haben einen Kreis, der sehr groß geworden war, bevor wir bei Corona dann aufhören mussten, mit über 20, da haben wir selber gemerkt, das ist zu viel.
Also man müsste schon vorher.
Ja, also das wäre ein Thema, aber auch dieses Zurüsten von neuen Leitern, weil wir uns da einfach oder ich mich schwer tue.
Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist, dass du dem anderen, also den du anleitest, dass du dem dein Herz irgendwie zeigst. Wenn du wirklich ein Hauskreisleiter bist, der das von ganzem Herzen tut, dann red einfach darüber, was dich motiviert. Dann zeig ihm dein Hirtenherz oder dein Herz, Hirtenherz, dein Lehrerherz, je nachdem, was du mehr hast. Und lass den anderen da reinschauen und lass den anderen teilhaben und beschäftige dich mit dem anderen und zeig ihm, worauf es wirklich ankommt. Und gib ihm einfach kleine Aufgaben, an denen er wachsen kann. Gib ihm ein konstruktives, schönes Feedback. Und das ist echt völlig okay, wenn der erstmal ein Vierteljahr einfach zuschaut, wie du das machst, wie du mit Leuten umgehst. Wisst ihr, Jesus hat seine 12 Jünger 3 Jahre vermutlich Tag und Nacht irgendwie um sich gehabt und sie haben ihm zugeschaut. Ich bin nicht Jesus, aber ich möchte gern ein Modell sein. Ich möchte gern ein Vorbild sein. Ich möchte Jesus nachahmen und dadurch selber ein Vorbild werden. Ich glaube, das ist so ein Gedanke im 1. Thessalonicher Brief, dass das durch das Nachahmen, dass man da ein Vorbild werden kann. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das auf dem Schirm haben, dass wir Leuten einfach was zeigen wollen, was Jesus uns gelernt hat, gelehrt hat, was wir gelernt haben in der Zeit und wo wir das einsetzen wollen, ganz konkret. Und dazu gehört einfach der Umgang mit Menschen. Vielleicht besonders der Umgang mit schwierigen Menschen, mit den Einfachen ist es ja einfach, wie der Name schon sagt. Aber wie wir mit Leuten umgehen, die so ein bisschen so quer im Stall stehen. So wichtig. Einfach drüber reden. Also ich kann mich erinnern, dass wir manchmal eine halbe Stunde so eine Feedback-Runde gemacht haben und uns gegenseitig auch geschärft haben. Ich habe zum Beispiel auch mal so eine, es kann ich euch auch geben, ich glaube, das ist bei meinem Material auch dabei, so einen Auswertungsbogen für eine Hauskreisleitung gemacht mit, keine Ahnung, 10 Fragen. Und allein wenn ich dir als Hauskreisleiter oder als angehender Hauskreisleiter diesen Bogen gebe, dann weißt du schon, worum es geht, also worauf du achten solltest. Weil nachher schreibe ich vielleicht was dazu rein. Das ist sowas wie ein Predigtbeurteilungsbogen, damit haben wir auch jahrelang gearbeitet, wo man einfach so ein paar wichtige Dinge feststellt. Also da gibt es, ich meine, ich kann auch mal eine, habe ich das damals gemacht? Ich habe einen längeren Vortrag über das Profil des Hauskreisleiters. Und da, ich meine, je besser man versteht, was wir sein sollten, desto klarer ist vielleicht die Vorstellung, was wir weitergeben wollen. Ja, also dass es wirklich um Menschen geht. Also Jesus ging es um Menschen und natürlich um den Vater. Und man kann beides, also es geht um die Liebe. Es geht um die Liebe zu Gott, es geht um die Liebe zu Menschen. Das ist eigentlich sehr einfach. Wir machen es manchmal ein bisschen kompliziert. Und dass Menschen durchs Wort Gottes echt verändert werden. Und es geht nicht darum, dass man möglichst viel Bibelwissen hat am Ende des Tages, sondern es geht darum, dass du siehst, wie ein Leben sich verändert. Und danach willst du schauen. Und wenn da jemand ist, der irgendwie immer angibt mit seinem Bibelwissen, dann ist da ein Gespräch unter 4 Augen auch mal dran, vielleicht unter 6 Augen, wo du den anderen mitnimmst. Also wir hatten es jetzt nicht so wirklich, aber wir hatten schon Gespräche mit Leuten, die ständig geredet haben, wo du sagst, da musst du jetzt mal was sagen. Ja, also dass du einen Ausgleich schaffst zwischen denen, die ganz wenig reden und zwischen Leuten, die die Hälfte der Zeit irgendwie das Gespräch führen. Wo du dann einfach auch mal eine Grenze setzen musst, wo du andere liebevoll auffordern musst. Mensch, sag doch auch mal was, mich würde interessieren, was du dazu denkst. Oder hast du das schon mal erlebt, was wir jetzt gerade über diesen Vers, wie machst du das? Wie hast du Dankbarkeit gelernt? Ich habe den Eindruck, wir reden gerade über Dankbarkeit. Seid dankbar in allen Dingen. Ich empfinde dich als einen dankbaren Menschen. Das ist total wertschätzend. Und dann erzähl doch mal, wie hast du das gelernt? Versteht ihr so, also Leute irgendwie mit einzubeziehen und das zu zeigen, sein Herz wirklich zu zeigen, ist, glaube ich, was ganz Wesentliches. Wie man andere mit reinnehmen kann, worum es echt geht. Ist das eine Teilantwort? Also da gäbe es sicher noch mehr dazu zu sagen. Wie gesagt, da kann ich eine Dreiviertelstunde, worum es beim Haus, also was auch Vorbild sein zum Beispiel bedeutet und was es nicht bedeutet. Ne? Man muss nicht perfekt sein. Man darf mal einen Fehler machen, aber Vorbild sein heißt zum Beispiel, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann habe ich die Größe, mich hinzustellen und zu sagen, es tut mir leid, was ich das letzte Mal gesagt habe, das war nicht in Ordnung. Das gehört auch zum Vorbild sein dazu. Um Perfektion geht es nicht.
Wenn es um die Themen geht, die ihr in den Hauskreisen bearbeitet, Legt ihr das als Älteste fest für alle Hauskreise? Machen alle Hauskreise das Gleiche? Legt ihr das in der Hauskreisleitertreffen fest und jeder Hauskreisleiter oder die Leiter eines Hauskreises machen das? Wie wichtig ist es nach deiner Meinung, dass alle das Gleiche machen oder doch auch Unterschiede zugelassen werden? Wie geht man da gut mit um?
Ja, also als wir angefangen haben, wir haben mit 4 Hauskreisen angefangen, haben damals dann den Besuch genau verdoppelt. Also das war überhaupt der Grund, warum wir das gemacht haben. Es waren junge Familien, als wir anfingen, alle kleine Kinder, und es konnte immer nur einer zur Bibel- und Gebetsstunde kommen, die wir, glaube ich, 7 Jahre gemacht haben nach der Gründung. Und dann haben wir das einfach geteilt nach geografischen Gesichtspunkten. Und da war es uns wichtig, dass wir alle dasselbe gelesen haben, denselben Text. Und wir haben von Anfang an mit Fragen gearbeitet, weil ich das in Kalifornien einfach so kennengelernt hatte und total schätzen gelernt habe. Da war das auch so. Also in der Gemeinde, in der ich war. Das waren 250 Leute und die hatten eine also blühende Hauskreisarbeit, und wir als Lernende waren zu einem Hauskreis zugeordnet. Ich habe auch einfach das Herz von, es war ein chinesischer Ältester, der Ron Chin, der sein Herz irgendwie geoffenbart hat. Wenn man mit ihm gebetet hat, dann hat man gemerkt, wofür sein Herz schlägt. Das war für mich als junger Christ was Großartiges, von so einem erfahrenen Bruder zu lernen. Also am Anfang war uns es wichtig, dass wir alle dasselbe lesen. Mit der Zeit haben wir dann gemerkt, dass es andere Bedürfnisse gibt, zum Beispiel Nacharbeitskreise und so. Und da ging einfach um Vertrauen. Wenn ein Hauskreis denkt, wir müssten mal das machen, dass wir einfach gemerkt haben, das ist gut, dass es eine Vielfalt gibt. Und ein paar Mal haben wir das bis jetzt gemacht, dass wir mal irgendeinen Kurs durchgemacht haben. Das kann sein, ein Kurs von Gene Gibson oder ein Kurs neu belebt von ihm. Oder wir haben mal von Roy Hessian das Buch gelesen, Wir wollen Jesus sehen. Wir haben mal das Buch gelesen, Authentische Beziehungen, davon habe ich mal gesprochen, diese Einanderstellen. Das fanden wir sehr, sehr wertvoll, wo wir dann auch mal neu gemischt haben, ja, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt mal ein Vierteljahr, gibt es, was weiß ich, 4 oder 5 verschiedene Angebote, gibt es vielleicht 2-mal, tragt euch ein, wo ihr dabei sein wollt, dann sagen wir, wo das stattfindet und so. Also es hat was für sich, und wir haben bis zum heutigen Tag bestimmte Kernhauskreise, das sind vielleicht so 5, 6, 7, da lesen wir dasselbe, und daneben gibt es noch einige andere Hauskreise, die haben ihr eigenes Programm, weil sie denken, dass das, also weil das einfach individuell günstiger ist. Und wir machen einfach gute Erfahrungen. Ich glaube, wichtig ist, dass das nicht durch einen Hauskreis, dass der sich immer weiter von der Gemeinde entfernt. Aber das haben wir ja, einmal war ein Hauskreis so kurz davor, das zu machen, da konnten wir dann noch die Bremse reinhauen. Ein paar Geschwister sind dann irgendwo anders hingegangen wegen irgendeiner speziellen Lehrmeinung. Das war ein bisschen schade, aber das haben wir nur einmal erlebt, und das hat jetzt auch nicht eine große Menge irgendwie betroffen, auch wenn es eine traurige Geschichte war, muss ich sagen. Das war vielleicht vor 6, 8 Jahren. Aber grundsätzlich ist es gut, wenn man auch ein gemeinsames Buch oder ein Buch gemeinsam irgendwie durchgeht, aber auch einfach das andere stehen lassen. Und wenn man es, das haben wir auch über viele Jahre gemacht, dass man dann auch über das Buch gepredigt hat. Ja? Und das kann man kann das so machen, dass man erst die Predigt hält und dann das nacharbeitet im Hauskreis, oder erst im Hauskreis darüber spricht und dann am kommenden Sonntag jemand eine Predigt darüber hält, wo er einfach vielleicht noch ein bisschen tiefer geht oder auf irgendwelche Aspekte eingeht, die vielleicht im Hauskreis so nicht dran waren. Das Wort Gottes ist ja so reichhaltig, dass das natürlich echt geht.
Stichwort Lokation. Sprichwort? Lokation, würdest du sagen, es ist besser, man trifft sich alle 4 Wochen woanders in den Häusern oder lieber in einer Lokation?
Das kann man, also das würde ich jetzt nicht so, wir hatten Hauskreise, da waren da hat der, was weiß ich, da war an drei verschiedenen Stellen, weil es vielleicht einer einzelnen Familie zu viel war, jede Woche, also diese Gemeindehauskreise, die sind wöchentlich. Und anderen hat es total Freude gemacht und es waren total gute Gastgeber. Die haben über, also meine Frau und ich haben das über Jahrzehnte gemacht, dass wir mindestens zwei Hauskreise bei uns beherbergt haben. Und Leute sind einfach total gern gekommen. Aber das ist auch wirklich, da muss man einfach schauen, wenn andere sagen, Mensch, wir würden auch gern mal den Hauskreis bei uns haben. Das ist eben immer eine gute Sache, wenn man, weil dadurch einfach eine Identifikation erreicht wird. Na, also das ist, man muss, wir haben zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe in den beiden Hauskreisen, die wir im Moment machen und jetzt machen wir manchmal, wenn es zu viele Leute sind wegen Corona im Gemeindehaus, wo wir dann halt mehr Möglichkeit haben mit Abstand und wenn wir wenig Leute sind, dann machen wir es privat und sowas kann man dann gut machen, also früher war das dann ein bisschen kompliziert, dann haben manche nicht gesagt, wo ist jetzt der Hauskreis und dann muss man hin und her telefonieren. Durch sowas wie eine WhatsApp-Gruppe kann man das irgendwie gut machen. Da muss man einfach schauen, sind Geschwister da, die einen Hauskreis gern beherbergen wollen? Das finde ich wunderbar. Das würde ich immer fördern. Und das muss, also das kann sehr befruchtend sein, das kann sehr positiv sein. Ich glaube, das habe ich, nee, ich wüsste nicht, dass ich das schon mal als negativ erlebt hätte. Na klar.
Ich meine, es ist selbstverständlich, dass ihr als Älteste der Meinung seid, dass eigentlich jeder, der verbindlich zur Gemeinde gehört oder der regelmäßig in die Gemeinde kommt, auch in einem Hauskreis integriert sein sollte.
Ja, das ist unser Ziel.
Mich würde interessieren, ehrliche Antwort, wie viel Prozent eurer Verbindlichen, eurer Mitglieder oder wie ihr es nennt, sind wirklich in Hauskreisen organisiert und wie hilft man jemandem, der über Jahre eigentlich schon regelmäßig zur Gemeinde gehört, sonntags eigentlich fast immer da ist, aber natürlich gibt es auch solche, die können nicht aus Alter oder Lebenssituation, ja. Das ist klar, aber die könnten eigentlich und sehen nicht wirklich den Wert und die Notwendigkeit. Habt ihr da ein bisschen Erfahrung, wie ihr da als Hirten nachgeht oder helft?
Also wir haben eine sehr schöne Erfahrung gemacht mit dem Kreis 1515. Den kennst du vielleicht noch, Helmut und Hannelore Linse, das älteste Ehepaar in unserer Gemeinde. Der Helmut ist jetzt 92 geworden, ist noch ganz klar im Kopf. Und sie haben bei sich einen Hauskreis begonnen für ältere Geschwister, denen es unter der Woche abends zu spät war. Und die haben sich Freitag, deswegen hieß der Kreis 1515, um 2:15 getroffen. In der Privatwohnung und es waren so bis zu 10 Leuten, die da kamen. Jetzt, wenn man zum Beispiel Schichtarbeiter hat, was wir jetzt nicht wirklich viel haben, aber es gibt Gemeinden, da ist die Hälfte der Leute arbeiten in Schichten, dann sollte man sich auch überlegen, wie man denen irgendwie begegnen kann. Und ich glaube, dass man das persönliche Gespräch suchen sollte. Und ganz gut ist es einfach, wenn jemand begeistert von einem Hauskreis spricht, dass er sagt, hey, du musst unbedingt mal bei uns in den Hauskreis kommen, das ist richtig gut. Dass man also nicht nur von den Ältesten, sondern dass die Geschwister auch einfach schauen oder dass ich als Ältester mal jemandem sage, Mensch, der steht so ein bisschen am Rand, lad doch den mal in euren Hauskreis ein. Ich glaube, das ist ziemlich cool, was ihr macht. Geh doch mal hin zu dem. Aber dass man das einfach auf dem Schirm hat und dass man da jemandem mal einen Tipp geben kann. Und ich würde schon mal auch nachfragen, wenn einer partout nicht im Hauskreis will, was er für Gründe hat. Und vielleicht sind es irgendwelche Gründe, die man irgendwie zerstreuen kann. Also die vielleicht gar keine tatsächlichen Gründe sein müssen. Vielleicht hat er irgendwie eine komische Vorstellung, dass er da unbedingt was sagen muss oder so. Keine Ahnung, was man für Vorstellungen haben muss oder dass er da immer ganz offen aus seinem Leben erzählen muss. Das ist natürlich das Ziel, dass man wirklich offen ist miteinander und immer offener wird. Weil nur so kannst du, das hat mal jemand gesagt, du kannst nur das lieben, was du kennst. Du kannst nur so sehr geliebt werden, wie du dich zu erkennen gibst. Wie du dich kennenlässt. Das ist wirklich ein Ziel irgendwie, dass man auf einer tieferen Ebene Gemeinschaft erlebt, dass man sich auch outet mit den Schwächen, die man hat, dass man darüber auch mal ins Gespräch kommt. Und es kann so befreiend sein, zu sagen, was, du hast auch das Problem, mir geht es auch so, das freut mich, dass du das gesagt hast. Wo man dann einfach merkt, da ist eine Offenheit da. Und es geht oft genau über den Punkt. Aber da würde ich nächstes Mal gern was dazu sagen. Da habe ich das Thema so genannt, gemeinsam Gemeinschaft erleben. Also wie man das irgendwie gut machen kann. Aber ich würde wirklich nachfragen. Und vor Corona konnte ich wirklich sagen, 80-85% waren irgendwie bei einem Hauskreis. Das heißt ja, dass sie jede Woche vielleicht gekommen sind, aber die zu irgendeinem Hauskreis zumindest zugeordnet waren. Aber wir haben schon auch gemerkt bei einigen Hauskreisen, dass da eine gewisse Müdigkeit eingetreten ist. Das habe ich bei den Hauskreisen, die ich gemacht habe, nicht wirklich festgestellt. Und ich glaube, dass es, vielleicht liegt mir das halt, ist mir das total auf den Leib zugeschnitten. Das kann schon sein, weil ich ein totaler Beziehungsmensch bin. Meine Frau auch ein Beziehungsmensch war und meine Frau, die zweite Frau, die ich jetzt geheiratet habe, nachdem ich verwitwet war, ist auch eine Witwe, ist auch ein totaler Beziehungsmensch und die liebt auch Hauskreise. Und das ist, ich glaube einfach, dass ich das mit großer Begeisterung mache und dass das Leute irgendwie anzieht. Also versteht ihr, ich will das gar nicht sagen, um mich da groß rauszubringen. Ich will einfach das nur beschreiben, wie ich es empfinde. Und ich glaube, das ist so ein, wiederhole mich, das ist ein echt ein wichtiger Punkt. Und wisst ihr, das allererste Mal, als es zu Hauskreisen kam, da war das so, dass wir in Hammelburg einen Nacharbeitskreis angefangen hatten, nachdem wir von Kalifornien zurückkamen. Wir waren so begeistert von so einem Nacharbeitskonzept, dass wir gesagt haben, Mensch, es waren einige Leute zum Glauben gekommen in der Zeit, wo wir weg waren. Und haben gesagt, wir würden gern so einen Nacharbeitskreis beginnen. Mit 15 Leuten. Da waren einige Junggläubige, einige kamen so zur Gemeinde, die wir noch nicht so kannten und haben da angefangen. Und es war so, es hat so eine großartige Dynamik gehabt. Die Leute waren so begeistert. Es waren zum Beispiel in dem Kreis 8 Leute, die nicht getauft waren. Wir haben über Taufe geredet. Und 8 Leute haben sich danach taufen lassen. War einer der größten Taufen, die wir da hatten. Und die haben das den anderen erzählt, wie toll das ist. Und dann haben Geschwister, die sind fast neidisch gewesen, haben gesagt, Mensch, sowas wie ihr das in Hammelburg macht, können wir das nicht auch in Kissingen machen? Und die haben gesagt, ja, wir haben die Bibel- und Gebetsstunde, das wird dann vielleicht zu viel. Und dann hat irgendjemand, keiner weiß es, wer das war, gesagt, ja, und wenn wir das auch irgendwie, wenn wir die Bibel- und Gebetsstunde, also wenn wir da stattdessen Hauskreise machen. Und so kamen wir dazu, haben gesagt, guter Gedanke. Wir können es mal probieren für ein halbes Jahr und dann schauen wir mal, wie das war. Und kein Mensch hat jemals mehr wirklich nach der Bibel- und Gebetsstunde gefragt. Echt wahr. Das war so. Und seit 30 Jahren haben wir das. Also deswegen, man muss irgendwie schauen, dass die Leute mit Begeisterung dabei sind, weil das kann echt, also das kann durchaus nachlassen. Wir haben erlebt, dass es unglaublich belebend ist, wenn Junggläubige in einen bestehenden Hauskreis dazukommen. Leute, die, also da ist eine Frau, die ist auch in den letzten 12 Monaten oder so zum Glauben gekommen, die hat eine unglaublich schwierige Kindheit gesagt. Also wenn ich es euch erzähle, was die erlebt hat, da könnt ihr nicht gut schlafen, ehrlich. Brutale Sachen hat die erlebt. Die ist jetzt Mitte 40, ist zweimal geschieden. Die hat, die sprüht vor Freude. Und die ist in zwei Hauskreisen dabei und es ist eine totale Bereicherung und das steckt irgendwie andere an. Also ich glaube, das ist auch, ich meine, das kann man jetzt nicht machen, aber ich glaube manchmal, wenn man nicht erlebt, dass Leute sich, dass sich das Leben von manchen Leuten echt radikal ändert, wenn man, oder positiv formuliert, wenn man das miterlebt, dass durch die Beschäftigung mit dem Wort Gottes und durch eine gute Gemeinschaft das Leben von einem Menschen sehr stark verändert wird und du kriegst es mit von manchmal fast von Woche zu Woche, du merkst, das Evangelium hat echt eine Kraft, jemanden nicht nur zu retten, sondern auch zu verändern. dann steckt es die anderen an. Deswegen, das ist total gut, Junggläubige einfach dazu zu nehmen. Also wir sollten nicht Kreise haben, die so eine geschlossene Gesellschaft sind, wo die ja, geschlossen sind, sondern die sollten offen sein für Menschen, die dazukommen. Nicht unbedingt für Nichtchristen, das ist problematisch manchmal, aber in so einem evangelistischen Kreis sind immer wieder neue Leute dazugekommen und auch in unseren anderen sind halt Leute, die zum Glauben gekommen sind und dann eigentlich bereit waren für den nächsten Schritt sozusagen, in einen anderen Hauskreis gekommen. Das hat eine große Belebung gebracht.
Ist jetzt meine letzte Frage für heute oder die zweitletzte, ich hätte nämlich eigentlich noch eine. Du sagst, es ist unwahrscheinlich belebend, wenn Junggläubige dann auch mal in den den Weg in den Hauskreis finden, total nachvollziehbar. Auf der anderen Seite gibt es ja auch die Notwendigkeit oder die Rechtmäßigkeit von Hauskreise, die evangelistisch arbeiten.
Genau,
also, da trennen noch Nichtgläubige wir. Ja. Oder vielleicht sogar gerade so Junggläubige. Wie macht ihr das, wenn so ein Kreis für Außenstehende da ist und der existiert und existiert und existiert und also wann ist die Absolvierung? Wie lange macht man so einen Kreis? Oder wann passiert das, dass man sie, oder wann geht man zu weit, dass man sie isoliert und das gar nicht passiert, dass dann die Junggläubigen tatsächlich auch mal ganz normal in den Hauskreis kommen und die schon länger gläubig sind, das erleben, ja, dass es Nachwuchs gibt und ja, dass man denen dann mit den Erfahrungen, Begabungen, die man ja hat, auch helfen kann.
Also das ist meistens relativ organisch gelaufen, dass so nach, ich sag mal, einfach eine Zahl, nach vielleicht 5 Jahren, weil es kommen Leute zum Glauben, also in dem Hauskreis, den habe ich angefangen, nur mit 2 Leuten, mit dem Bruder meiner Frau und dessen Frau. Und die sind gleich am ersten Abend, haben wir dann nach 1,5 Jahren gehört, von ihnen zum Glauben gekommen. War mir fast gar nicht recht irgendwie, aber die waren einfach, Gott hat die total vorbereitet, über 30 Jahre. Wir haben uns 1,5 Jahre allein mit denen getroffen und dann kam ein Ehepaar dazu, wo die Frau gläubig ist, der Mann nicht. Dann kam ein anderes Ehepaar dazu, Frau gläubig, Mann nicht. Dann kamen 3 Junggläubige, die zur Gemeinde dazugekommen sind, dazu. Schon um die 50 oder so, aber wirklich junggläubig. Und dann kam einer nach dem anderen dazu und insgesamt sind es jetzt 18 Leute oder so. Und da kann man immer jemanden mitbringen. Und ein paar Leute von denen sind auch in andere Hauskreise schon gegangen, weil sie einfach sagen, also diese Frau zum Beispiel, die ist auch in den Hauskreis, wo Gläubige sind, die mindestens seit 20 Jahren gläubig sind. Und das wird als so eine Bereicherung empfunden. Und das sollte man irgendwie schauen, dass das irgendwann aufhört und die Leute möglichst in den Hauskreis gehen. Es funktioniert nicht in jedem einzelnen Fall, kann ich auch sagen, das wäre einfach übertrieben. Aber es ist oft passiert und hat wirklich immer zu einer Belebung geführt. Weil, also wir brauchen das, dass Leute von außen zum Glauben kommen. Deswegen, also eine Gemeinde, die keinen evangelistischen Hauskreis hat, wo man einfach jemanden hinschicken kann, was weiß ich, einen Arbeitskollegen, der plötzlich totale Fragen hat und sagt, Mensch, da würde ich gern mehr wissen. Und dann haben wir es einfach so gemacht, vielleicht auch so, also wenn du jetzt jemanden kennenlernst und so und mit dem redest und dann würdest du nicht sagen, geh mal dahin, Dienstagabend um 7 treffen die sich da in dem Haus, sondern natürlich gehst du 3-4 Mal mit. Und nach 3-4 Mal, also meistens hat es gar nicht so lange gedauert, also wenn da ein Hauskreisleiter ist, der Beziehung stark ist, dann baut er eine Beziehung auf und dann kriegen die Leute mit, hey, das ist so eine gute Gemeinschaft, da komme ich einfach total gern. Das ist so ein wichtiger Punkt, den man beachten muss.
Habt ihr noch Fragen? Habt ihr spezielle Jugendkreise beispielsweise?
Ich komme da rein, das finde ich
Ja. Speziell zu der Frage der Jugend. Also wir haben hier eine fitte und gute Jugendarbeit, ja, die sich freitags treffen. Aber irgendwann ist das vorbei oder es wäre gut, wenn die auch noch in einen anderen Hauskreis gingen. Habt ihr solche Erfahrungen, ähnliche gelagerte Fälle?
Das war immer ein gewisses Problem. junge Leute in bestehende Hauskreise zu integrieren. Es ist ein paar Mal gelungen, aber das ist nicht so oft. Bei uns ist es halt so, dass dann viele, die meisten haben irgendwie Abitur gemacht und dann gehen die weg und vielleicht kommen sie irgendwann wieder. Das haben wir auch ein paar Mal erlebt, wenn sie dann heiraten oder so. Aber manche, also das war ein echtes Problem. Das muss ich sagen. Da kann ich leider nicht so viel Positives sagen.
Meine letzte Frage für heute Abend. Wenn ein Hauskreis so groß geworden ist mit über 20, dass es klar ist, dass man teilen muss, bei uns hat jetzt Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht und vielleicht ergibt sich die Frage für uns jetzt gar nicht mehr bei einem Neustart, weil dann die Karten eh neu gemischt werden, aber habt ihr da Erfahrung, wie ihr das macht? Ein Kreis ist immer weiter gewachsen und jetzt soll man teilen. Man kann ja wahrscheinlich schlecht den Leuten sagen, du jetzt in A und du in B, oder hast du da Weisheit, wie ihr da vorgegangen seid?
Ich würde bei so einer Stelle würde ich wirklich ein bisschen auf das Geografische schauen. Also wenn alle aus der Stadt kommen, muss man einfach schauen, ob es Neigungen gibt. Oft hängen ein paar Leute zusammen und das finde ich auch gar nicht schlimm, muss ich sagen. Also man muss nicht immer Leute miteinander zusammenbringen, die jetzt nicht so warm, wo die Chemie nicht so gut stimmt. Total wichtig ist halt, dass man einen Hauskreisleiter hat, ne? Einen zweiten, der das dann macht. Aber das ist an und für sich ist das Ziel, dass man immer schaut, ob immer irgendjemand ist. Ich habe vor Corona habe ich jemanden im Blick gehabt und dann hat es Corona einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht, dass ich den, da haben wir es dann per Zoom gemacht, ein halbes Jahr lang oder so, und das ging dann irgendwie nicht. Und jetzt war er oft krank und hat auch irgendwie übermäßig Angst vor Corona und kam dann oft nicht. Das war dann echt ein bisschen schwierig und sehr, sehr schade, weil ich den gerne da aufgebaut hätte. Aber das ist, manchmal ist es gar nicht so kompliziert. Man muss einfach mal vielleicht, dass man einfach redet, wer würde denn gern mit anderen zusammen was machen und wie kriegt man das jetzt gut auseinander. Dass das schmerzhaft ist, das kann ich euch gleich sagen. Also das war, als wir diese Tochtergemeinde in Hammelburg begonnen haben, war wirklich Schmerzen. Aber wenn du ein Kind kriegst, also da kann ich jetzt nicht mitreden, aber ich habe es mir sagen lassen von meiner Frau, das ist mit Schmerzen verbunden. Und wenn du so eine Gemeinde irgendwie neu beginnst, dann ist das mit Schmerzen verbunden. Weil du mit Leuten, die dir total lieb geworden sind, ans Herz gewachsen sind, die siehst du dann einfach deutlich weniger. Und in so einem Hauskreis, wo du echt ein Stück weit Leben teilst, wenn der dann in der Mitte auseinandergeschnitten wird, ist es ganz schön schwierig. Und trotzdem müsste man diesen Schritt gehen. Und einfach die Geschwister da mitnehmen und sagen, ja, es ist ein Opfer, aber das, was hinten rauskommt, ist das Opfer wert. Ja, wollen wir es dabei verlassen?